Toleranz meint die Duldung dessen, was man ablehnt. Sie verlangt zwingend eine eigene Haltung, einen eigenen Standpunkt. Das schreibt der Publizist Alexander Kissler in seinem Buch »Keine Toleranz den Intoleranten, warum der Westen seine Werte verteidigen muss«. Kisslers Buch ist, ja, das kann man durchaus so sagen, eine Streitschrift. Wir befinden uns auf dem gefährlichen Weg der Selbstaufgabe, so schreibt er, und sind von einer seltsamen Lust am eigenen Untergang gefangen. Alexander Kissler ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was ist das für eine seltsame Lust am eigenen Untergang, Herr Kissler?
Ja, der Westen schaut offenbar mit wachsender Faszination der Selbstabkehr von den Prinzipien zu, die ihn als Prinzip ins Leben gerufen haben. Und ich versuche in meinem Buch, das den Charakter einer Streitschrift nur insofern hat, als es einen starken appellativen Zug hat, andererseits allerdings auch eine, wie ich hoffe, fundierte historisch-philosophische Herleitung ist, der westlichen Prinzipien. In meinem Buch versuche ich, dafür einzutreten, dass der Westen sich wieder stärker seiner Prinzipien bewusst wird, dass er bereit ist, sie zu verteidigen. Und zu verteidigen, damit meine ich, dass er auskunftsfähig wird.
Warum macht der Westen das? Warum wendet er sich ab seinen eigenen Werten?
Er wendet sich aus mindestens zwei Gründen ab. Zum einen aus Bequemlichkeit. Es verlangt natürlich eine intellektuelle Anstrengung, auch eine Bildungsanstrengung, sich dieser Prinzipien neu zu vergewissern. Man muss Texte lesen, man muss in Debatten eintreten, in denen man vielleicht nicht immer eine gute Figur macht. Also diese Anstrengung scheut er. Zum anderen aber auch aus Bequemlichkeit, aus einer offensiven Ignoranz. Man will, so schreibe ich einmal, einfach ein Leben haben und dieses Leben genießen. Und solange einem niemand beim Genuss dieses Lebens und dessen Verdauung stört, lässt man es sich gerne gut gehen. Und diese Trägheit allerdings wird dann gefährlich, wenn sie auf ein anderes Diskursgefüge trifft, namentlich einen sehr von sich selbst überzeugten Islam, der den Westen herausfordert, der eine Antwort verlangt und dem dann diese Antwort nicht gegeben wird.
Fangen wir mal vorhin in Ihrem Buch an. Ich sehe die Welt mit anderen Augen seit dem 7. Januar 2015, so lautet der Anfangssatz. Der 7. Januar, das war der Anschlag in Paris. Warum sehen Sie die Welt seit dem 7. Januar mit anderen Augen?
Ganz persönlich hat mich das sehr erschüttert, stärker noch als 9/11. Man konnte es nahezu live miterleben. Paris, das ist fast vor unserer Haustür. Es waren Journalisten getroffen und am Tag darauf, dann hat sich der Anschlag explizit gegen Juden gerichtet, gegen Juden. Und ohne die Geburt des Monotheismus ist auch der Westen nicht denkbar. Das heißt, seit diesem Anschlag ist mir völlig klar geworden, es kann jeden treffen und es trifft vielleicht besonders jene, die sich die Freiheit nehmen, ihre eigene Meinung öffentlich auszudrücken, auch in einer scharfen, auch in einer manchmal respektlosen Art. Und damit ist der Kernbereich von unserer beider Arbeit getroffen, die Arbeit mit dem Wort und dem Gedanken.
Die Islamisten berufen sich auf den Koran. Auch die Islamisten, die für den Anschlag am 7. Januar sich verantwortlich zeigten. Nun sagen die meisten Menschen, das ist eine verzerrte Koranlektüre und habe mit dem Islam nichts zu tun. Ist das richtig?
Es ist mit Sicherheit eine dramatisch, ich möchte sagen eine pervers zugespitzte Lesart des Islam und selbstverständlich wenden sich 99,5% auch aller Muslime mindestens von diesen Gräueltaten ab. Allerdings geschehen diese Taten in einem, ich möchte mal sagen, mehrheitsfähigen islamischen Echoraum. Es gibt eben auch diese Traditionsspur, sie war nicht immer oder sogar nur selten die Mehrheitsspur, aber es gibt auch diese Traditionsspur innerhalb des Islam, die auf militante Abwehr dessen ausgerichtet ist, was man für unislamisch hält.
Gibt es diese Spur nicht in allen großen, in den drei großen Schrift- und Buchreligionen überhaupt, wenn wir die Kreuzzüge betrachten, bis hin zu dem Norweger Breivik, der seine Anschläge auch mit Bibelzitaten untermauerte?
Es gibt selbstverständlich Verrückte jeglicher Couleur, die sich für ihre verrückten Taten sämtlicher Versatzstücke bedienen, derer sie habhaft werden können. Das ist gar keine Frage. Ich denke nur, ein fundamentaler Unterschied ist, und damit greife ich wieder den Aspekt des wir müssen auskunftsfähig werden auf, ist, dass sich jemand, der andere Menschen umbringt, nicht auf Jesus berufen kann, nicht auf Jesus von Nazareth. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn euch einer nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub von euren Schuhen und verlasst die Stadt etc. pp. Während eben Mohammed auch diese kriegerische Phase hatte, besonders der Mohammed von Medina. Und in Medina, das habe ich dann auch mit Erstaunen gelernt, ließ Mohammed rund 700 Juden köpfen. Das ist auch eine historische Tat. Und insofern gibt das leider gewisse Anknüpfungspunkte für solche verirrten Menschen.
Sie haben es bereits gesagt, in Ihrem Buch werfen Sie einen Blick auch zurück in die europäische Philosophiegeschichte, welche Rolle da die Toleranz spielt. Sie zitieren da John Locke. Warum?
Ja, John Locke ist einer der großen Ahnherren, Ahnväter der westlichen Tradition mit seinem Brief über Toleranz, Letter Concerne und Tolerance. Er ist für mich genauso wichtig wie Voltaire als Gewährsleute, dass man innerhalb des Westens das Prinzip des Fragens und des immer wieder neuen Befragens scheinbar festgegründeter Ordnungen zur Kernaufgabe erklärt hat. Und ich glaube, das müssen wir heute auch verteidigen. Insofern ist es mir auch wichtig, dass Locke und Voltaire und vorchristlich Cicero starke Gewährsleute sind von mir. Es ist eben keine christliche Sondermoral, die ich hier predige.
Viele sagen, dass dieses immer neue Fragen aber auch die Wurzel des Atheismus in sich trägt. Ist das eigentlich richtig?
In der Tat hat der Mensch des Westens die Freiheit, einen Glauben, der ihm vorgelebt wird oder nicht vorgelebt wird, abzulehnen. Und der Westen muss Atheismus ertragen. Das ist völlig richtig. Und insofern ist die Freiheit, Nein zu sagen, aber friedlich eben Nein zu sagen, auch eine Grunderrungenschaft des Westens. Und der Atheismus muss möglich sein.
Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Dschihad unser, also in Anspielung auf das Vaterunser, Dschihad unser, die Kirchen und andere Virtuosen der westlichen Selbstzerknirschung. Da gehen Sie mit großen Teilen der christlichen Kirchen streng ins Gericht. Ich zitiere mal einen Satz aus dem Kapitel. Die Kirche, vor allem die protestantische, wünscht sich die ganze Welt als einen kuschelweichen Gottesgarten der Religionen, in dem die Begegnungsblüte gedeiht, wobei Begegnungsblüte auch wieder ein Zitat ist, in Anführungsstrichen. Was haben Sie gegen Begegnungen der Religion?
Das ist ein Zitat aus einem evangelischen Fernsehgottesdienst von der Landesgartenschau in Bamberg 2012, der eben einen erkennbar synkretistischen Zug hatte. Ich habe überhaupt nichts gegen Begegnungen. Im Gegensatz, wir brauchen Begegnungen. Begegnungen verändern jeden. Wir brauchen Begegnungen mit Muslimen und wir brauchen Muslime, die interessiert sind an Begegnungen mit Andersgläubigen. Aber es kann nicht die Aufgabe eines christlichen Gottesdienstes sein, das eigene abzuflachen, zu relativieren. Ich muss in einem christlichen Gottesdienst von Christus was erfahren und nicht von Mohammed.
Sie ziehen da auch Grenzen. Das ist ja immer das Problem. Die Grenzen. Wo hört die Toleranz auf? Ein Beispiel: verschleierte muslimische Frauen in der Öffentlichkeit. Da sagen Sie, das geht nicht. Warum nicht?
Also ich finde, die Totalverschleierung, die Burka, geht nicht, weil ich in einer freien Gesellschaft meine Antlitzfähigkeit erhalten muss. Das heißt, ich muss anredbar sein, erkennbar sein, ich muss zurechenbar sein. Und wenn ich mich abschließe, komplett durch eine Totalverschleierung, nehme ich an dieser Gesellschaft nicht teil. Also diese Antlitzfähigkeit ist für mich ein sehr wichtiger Zug einer freien Gesellschaft. Anders ist es natürlich, wenn jemand Kopftuch trägt, wenn jemand halb verschleiert ist. Das ist alles völlig tolerabel, wie es auch natürlich unsere Toleranz erfordert, dass hier in Deutschland andere Religionen ihre Moscheen beispielsweise natürlich selbstverständlich bauen dürfen, auch wenn in deren Herkunftsländer Kirchen nicht gebaut werden können. Das dürfen wir nicht aufrechnen.
Aber so ein Motorradfahrer, wenn der unterwegs ist oder von seinem Motorrad absteigt, ist er auch sowas wie total verschleiert unter seinem Helm?
Ich gehe davon aus, dass es nur ein momentaner Zustand ist und dass er das frei gewählt tut und aus Gründen der Verkehrssicherheit.
Fehlt unserer zutiefst pazifistischen deutschen Bürgergesellschaft das Instrumentarium, um mit Angriffen auf unsere Grundordnung umzugehen?
In vielen Teilen habe ich leider den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass Toleranz im Wegschauen, im Gewährenlassen, im Desinteresse, in der Ignoranz besteht. Also solange mir keiner wirklich konkret das Messer an die Gurgel setzt, schaue ich wieder weg. Wir reden oft von Zivilcourage. Sie wäre auch jetzt gefragt, wenn im Namen eines Religionsverständnisses Frauen, Andersgläubige, anderssexuell orientierte Menschen herabgewürdigt werden. Das nehmen wir oft zu leicht als fremdländische Folklore wahr. Das ist falsch.
Wie ist das? Es gab diesen Appell von Angela Merkel, uns auf unsere eigene Religion zu besinnen. Wie wäre es, mal wieder sonntags in den Gottesdienst zu gehen? Für viele klang das sehr fremd, aber da steckt ein wahrer Kern dahinter.
Da steckt einerseits ein persönlich subjektiver wahrer Kern darüber, weil eben das Christentum neben dem römischen Recht und der griechischen Philosophie eines der drei Pfeiler ist und im Judentum des westlichen Prinzips, um auskunftsfähig zu werden, kann es auch mal wieder hilfreich sein, ab und zu mal einen christlichen Gottesdienst zu besuchen, ob man gläubig ist oder ungläubig. Andererseits kann das nicht die globale Antwort sein. Also wir können nicht sagen, die Einschränkungen der Freiheit, die Ansprüche, die Freiheit einzuschränken, die an uns herangetragen werden, begegnen wir dadurch, indem wir selbst ein bisschen frömmer werden. Das glaube ich nicht. Die Politik muss schon Grenzen setzen.
Wie ist das jetzt in der aktuellen Situation? Die Flüchtlinge kommen. Sie werden sich anpassen müssen. Da hat Frau Klöckner durchaus recht, die das gefordert hat. Aber auch wir, werden wir uns auch verändern müssen?
Wie ich eben sagte, Begegnungen verändern immer beiden, den, der kommt und der, der schon da ist. Ich glaube, wir könnten neu lernen, eine Neugier auf andere Regionen, auf andere Begründungszusammenhänge. Manches, was wir für universal hielten, ist vielleicht doch eher so eine deutsche oder mitteleuropäische Spezialmoral, wenn ich da an gewisse extreme Entwicklungen der Gender-Theorie denke zum Beispiel. Und andererseits müssen wir aber auch klar sagen, wer hier lebt, hat auch eine Bringschuld.
Vielen Dank, Alexander Kissler. Keine Toleranz den Intoleranten? Warum der Westen seine Werte verteidigen muss? So heißt sein Buch. Es ist auch so eine Art Streitschrift, obwohl Sie gerade gesagt haben, Sie möchten das Buch nicht als Streitschrift reduziert sehen, über die Selbstaufgabe des Westens. Viel Diskussionsstoff auf alle Fälle. Ein wichtiges Buch, ein spannendes Buch, unbedingt zu empfehlen. Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus. Das Buch hat 180 Seiten und es kostet 18 Euro. Dankeschön.
Gerne.